What exactly are we looking at here?
An unassembled, one-of-a-kind, battery-powered radio tower.
So, it's a ham radio.
The Cadillac of ham radios. This baby carries a crystal-clear connection over vast distances. I'm talking North Pole to South. I can talk to my girlfriend whenever and wherever I choose.
Girlfriend?
Wait, so her name is Susie?
Susie with a Z. She's from Utah.
Girls go to science camp?
Susie does. She's a genius.
Is she cute?
Think Phoebe Cates, only hotter.
What's going on?
I want to talk to Dustin's girlfriend.
Girlfriend? Susie, this is Dustin. Do you copy? Over. Susie, this is your Dustin. Do you copy? Over. Susie.
Dustin, come on. She's not there.
She's there, all right? She'll pick up.
Maybe Cerebro doesn't work.
Or maybe Susie doesn't exist.
She exists.
She's a genius and she's hotter than Phoebe Cates. No girl is that perfect.
Is that so?
I mean, you're perfect. Perfect in your own way. In your own special way.
Relax, I was teasing. I'm obviously perfect and Dustin's obviously lying.
Kompott Nummer 714, AK Kriegsministerin. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 714. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 19. Juli 2019, zu Hause aufgenommen habe. Tag 200, KW 29. Das Zuhause deswegen, weil ich ja morgen ja arbeiten darf und deswegen vom Freitag ein bisschen mehr haben wollte. Intros entstammen nebenbei der ersten Folge der dritten Staffel von Stranger Things, Girlfriend und Perfect. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Stranger Things, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Nachrichten der vergangenen Woche genommen und kommentiert habe, einen Teil, wo ich eher technisch orientierte Nachrichten der vergangenen Woche genommen und kommentiert habe. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr hier am Stück weiterhört, ist dann Teil 2, die zweite Hälfte an Politikmeldungen für diese Woche, in der sich Meldungen von und zur Regierung und von und zur Wirtschaft eingefunden haben. 60 Grad, clear, cool greetings. Die 16 Grad Comfort Level jetzt wie 16, Wind macht 9 km/h aus dem Southwest. Visibility ist 8 km/h, ja, oder 9,7. Oder bei Weather Pro ist es Stand 6 Uhr in Hamburg 17 Grad, cloudy, feels like 19, Taupunkt 15, Humidität 86%, Druck 1011, das Gerät misst 1005. Der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 19 km/h. Ja, or something else that we didn't know how to name. So, und dann bin ich immer noch fast zu Hause. Ein bisschen weg von der U-Bahn, weil, ja, wenn ich morgen arbeiten soll, will ich nun mal nicht noch länger unterwegs sein, sondern vom Tag heute auch noch was haben. So, kommen wir also bei der Regierungsecke an. Da geht es mit Homöaufwach los, weil am letzten Freitag Kotzerei-Expertin gegen Kassenzahlungen für Homöopathie argumentiert hätten. Nach den Kassenärzten haben sich nun auch Fachpolitiker der großen Kotzerei dafür ausgesprochen, die Zuzahlungen der Krankenkassen auf homöopathische Mittel abzuschaffen. Es ist schwer vermittelbar, dass Kosten für Homöopathie teilweise übernommen werden, während an anderer Stelle gespart werden muss, sagte der Vorsitzende des Bumstags Gesundheitsausschusses Erwin Rüdel einem Redaktionsnetzwerk. Die gesundheitspolitische Lautsprecherin der SIP, der Fraktion Sabine Dietmar, sagte, die Wirksamkeit homöopathischer Mittel sei nicht nachgewiesen. Ja, ach, das ist ja auch Sinn und Zweck der Homöopathie. Na, mal ganz davon abgesehen, wie war das? Irgendwo gab es auch mal so eine Bullshit-Argumentation. Ja, es gäbe aber ja nur einzelne Kassen, die das bezahlten. Nee, also genau genommen ist die Liste derjenigen Kassen, die nicht Homöopathie bezahlen als freiwillige Leistung, gemäß Satzung, die ist sehr überschaubar. Keine von denen ist wirklich richtig groß. So, jetzt könnte man natürlich die Frage aufbringen, ob das daran liegt, dass Leute nur dann eine Kasse groß machen, wenn sie auch Zuckerkügelchen bezahlt. oder ob nicht die Zuckerkügelchen bezahlt wurden zu einem, oder die Bezahlung von Zuckerkügelchen eingeführt wurde zu einem Zeitpunkt, als die Kassen schon groß waren. Ich möchte lösen. Zumindest bei den Kassen, wo ich es einigermaßen im Blick habe, bin ich mir ziemlich sicher, die waren zuerst groß. Weil die freie Kassenwahl ist noch nicht so unheimlich lange im Gange. Die wurde ja mal irgendwann eingeführt und zu dem Zeitpunkt waren die großen Kassen schon große Kassen. Und die, die den Quatsch nicht bezahlen, sind halt frühere BKK'n. Also vielleicht sind es auch immer noch BKK'n, weiß ich halt nicht. Aber ne, BKK'n, Betriebskrankenkassen, die gab es halt nur für den Betrieb, zu dem sie gehörten. Nur da konntest du in diese Kasse eintreten. So, und also sagen wir mal so, wenn man auf der einen Seite argumentiert, Homöopathie soll bezahlt werden, dann fehlt es mir noch an einer Begründung, warum denn sowas nachweislich Wirksames wie Brillen für Leute mit eingeschränkter Sehfähigkeit ohne eine solche MELD nicht bezahlt werden als Kassenleistung. Noch nicht mal mehr freiwillig in die Satzung gepinselt werden. Das fände ich persönlich nämlich um einiges geiler. Na, aber hey. Also jetzt sind auch in der Regierung irgendwo Leute mal aufgewacht und haben festgestellt, wie heißt es so schön? Die Wirksamkeit homöopathischer Mittel sei nicht nachgewiesen. Nee, da ist auch nichts nachzuweisen, weil da ist kein Wirkstoff drin. Ich mein größter Brüller war Kindernachrichten-Logo. So, ja, also die einen sagen so, die anderen sagen so. Nee, sorry, da ist nichts. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn man mal genau hinguckt, ist nicht mal ein einzelnes Atom von Wirkstoff im Endprodukt enthalten. Wo soll denn da eine Wirkung herkommen? Ja, aber Wasser hat ein Gedächtnis. Mhm. Das sagen Sie mal dem Wasser, was im Klo verwendet wurde. Also, dem Wasser. Ah, nee, das hat kein Gedächtnis, ne? Also, nee. Hallo? Dann gab es eine CO-Empfehlung. Die Wirtschaftswirsen haben am Freitag empfohlen, Heizen und Verkehr müssten teurer werden. Die Wirtschaftsweisen empfehlen der Bumsregierung, einen Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen bei Verkehr und Gebäuden einzuführen. Blablabla. Ähnliche Pläne hat Umweltministerin Svenja Schnulze bereits vorgelegt. Der Preis müsse den Klimaschutz in Deutschland und international wirkungsvoll voranbringen, zugleich aber sozial ausgewogen sein und die Wirtschaft nicht zu stark belasten, raten die Expertin. Ja, wo kommen wir denn auch hin, wenn ein Preis für Umweltverschmutzung tatsächlich dafür sorgt, dass man angehalten ist, Umweltverschmutzung zu reduzieren? Hallo? Na, ich meine irgendwie ein Konzept, was irgendwo in der Pipeline rumlag oder zumindest schon mal irgendwo öffentlich diskutiert wurde, war so frei nach dem Motto, ja, also jeder bezahlt CO2-Ausstoß und wer weniger, oder nein, jeder bezahlt den gleiche Geld und wer weniger ausstößt als, was weiß ich, Durchschnitt, der kriegt da was zurück. So, und wenn du so Quatsch machst wie mit deinem Privatjet durch die Gegend jetten, ja, dann verbrätst du halt sehr viel mehr CO2. Dann kriegst du genau gar nichts zurück, sondern musst vielleicht noch was oben drauf legen. So, und wenn du aber Hartz-IV-Empfänger bist, der sowieso nicht gigantisch verreist, dann sieht es ein bisschen besser aus. Auf der anderen Seite gibt es halt so Komponenten des Lebens, auf die man alleine keinen großen Einfluss hat. Wie zum Beispiel, wie heizt denn eigentlich mein Vermieter? Da habe ich jetzt nicht so gigantisch viel Einfluss drauf als Mieter. Oder wie gut isoliert ist das Haus? Auch da habe ich als Mieter keinen Einfluss drauf. Ja, oder wenn man halt mit dem Auto in der Stadt fahren muss, weil es keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, mit dem man zur Arbeit gelangen könnte. Da sind halt die Möglichkeiten arg begrenzt. Insofern, ja, auf der einen Seite sind das halt Härten, auf der anderen Seite haben wir das Problem, wir stehen am Abgrund. Und wenn wir die mit der Geschwindigkeit uns weiter vorwärts bewegen, dann stehen wir demnächst nicht mehr am Abgrund. Es steht sogar zu befürchten, dass wir eigentlich schon gar nicht mehr am Abgrund stehen könnten, sondern eigentlich schon runtergefallen sein könnten, es nur noch nicht bemerkt haben. Na, aber ja, lassen Sie uns nochmal die Debatte ganz von vorne anfangen. Ist ja nicht so, dass nicht irgendwie in den 80ern bei Exxon es schon eine Studie gab, die genau das, die Temperaturkurve vorhergesagt hat, die wir in der Realität inzwischen gemessen haben. Nein, das konnte ja keiner wissen. Lassen Sie uns in den 2020ern die Debatte nochmal ganz von vorne beginnen. Ne? Also der. Dann kann ich ja, wenn ich ihn finde, da hingehen und 76, 35. So. Dann Mautklage. Genau, ey. In der Nacht zum Montag, grünen Politiker klagt nämlich auf Offenlegung der Birkewermautverträge. Der grünen Politiker Stephan Kühn will Bundesmautminister Andreas Bescheuer per Klage zwingen, die Verträge zur gescheiterten Birkewermaut offenzulegen. Weil, seit 6 Monaten weigere sich der Bescheuerte, die Verträge mit den Unternehmen Karhabsch und EW Intim offenzulegen, sagte der verkehrspolitische Lautsprecher der Grünen in einer Zeitung. Aber Klage eingereicht, damit er diese Hinhaltetaktik ein Ende finde. Der Europäische Gerichtshof hatte schließlich die geplante Birkewermaut für Diskriminierung erklärt, wo sämtliche CSU-Politiker, die an der Maut beteiligt waren, stets und ständig leugneten, dass es sich um Diskriminierung handele, sondern Mautbeauftragte der CSU, ein Herr Doofbrindt, was macht der jetzt eigentlich beruflich, verkündete, die Maut sei fair, sinnvoll und gerecht. So, ne, und jetzt, der Bescheuerte will die Verträge nicht offenlegen. Also alles, was ich an Entheimlichung der Verträge kenne, ist, dass sie in der Geheimschutzstelle ausgelegt worden wären. Da können die Abgeordneten auch gerne hingehen, können die sich auch angucken, dürfen dann nur nichts sagen. Oder anders ausgedrückt, ob die Dinger da nun liegen oder nicht da liegen, das darf öffentlich halt nicht Einfluss haben. Aber es wäre schon nicht ganz irrelevant, was denn da so drinnen steht. Wenn da zum Beispiel drinnen steht, das Mautministerium verpflichtet sich zu einer Strafzahlung von 10 Milliarden Euro bei Nichtausführung der Maut, dann wäre das in der Tat ein interessanter Datenpunkt. Welche Vollidioten haben denn diese Verträge verhandelt, Herr Bescheuer? No? Und ob da sowas drin steht, das wissen wir halt nicht, weil die Verträge verheimlicht werden. Aber da kommen wir nochmal vorbei. Dann, was EU? Montag im Bimbistag. EU-Ziele für 2027 werden verfehlt. Deutschland würde die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie auch 2027 noch nicht erfüllen. Laut Bums-Regierung liegen die aktuellen Werte weit vom Zielbereich entfernt. Der sich abzeichnende positive Trend reicht voraussichtlich nicht für die Zielerfüllung aus. Genauso antwortet die Bums-Regierung auf eine kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hervor. Deren Angaben zufolge waren 2015 24% der Seen in gutem und 2,3% in sehr gutem ökologischen Zustand. Bei den Fließgewässern waren es 6,6% in gutem und 0,1% in sehr gutem ökologischen Zustand. Die Richtlinie sah vor, dass bis 2015 alle Gewässer mindestens in einem guten ökologischen und chemischen Zustand gebracht hätten werden sollen. Ausnahmen bis 2027 seien möglich und werden in Deutschland umfassend angewandt. So, das setzt doch unter Garantie wieder ein Vertragsverletzungsverfahren. Und das wissen Sie jetzt schon, dass in 8 Jahren ein Vertragsverletzungsverfahren es setzen wird. Und da kommen Sie nicht auf die Idee, jetzt schon mal in Panik zu geraten, ne? Ja, Vertragsverletzung, Vertragsverletzung. Komisch, bei der Verratsdatenspeicherung gab es noch überhaupt gar nichts und sie haben schon losgeheult. Da könnte es ja ein Vertragsverletzungsverfahren geben. Oh nein, wir müssen die Vorratsdatenspeicherung einführen. Nein, mussten wir übrigens nicht. Oh nein, oh nein. Na, und hier so, ja, Umwelt, Schmumwelt, Pumwelt. Who cares? Na, also ey. Na, die was, Kanzlerin? Was? Klima? Sorry. Ich fühle mich verarscht. So, am Montag Ursula Rücktritt. Von der Leyen wolle Mittwoch als Kriegsministerin zurücktreten. Und zwar unabhängig davon, ob sie denn Ursula werde oder nicht. Da sage ich, das ist ja schön. Einerseits ist sie dann also am Mittwoch auf jeden Fall weg. Auf der anderen Seite, ja, so vielleicht hat sie da auch dann schon die Rechnung aufgemacht und hatte eine Anzahl und eine Idee davon, wie denn nun die Wahl ausgehen könnte. Also man weiß es nicht. Aber so frei nach dem Motto, na immerhin, dann ist sie ja weg. Sternchen. Wenn sie nicht uns permanent in der EU vor der Nase rumbaumelt. Rabattverbot. Das ist eine Meldung von Dienstag. Trotz europarechtlicher Bedenken, Spahn hält an Apothekengesetz fest. Und zwar möchte der Bums-Gesundheitsminister Spahn trotz europarechtlicher Bedenken sein Gesetz zur Stärkung der deutschen Apotheken ins Kabinett, ins Gruselkabinett bringen. Hat er dann auch. Und zwar solle für gesetzlich Versicherte immer der gleiche Preis für verschreibungspflichtige Arzneimittel gelten, und zwar unabhängig davon, ob sie bei der Apotheke um die Ecke oder bei einer Versandapotheke gekauft würden. So, Hintergrund da ist, die Vorortapotheken haben halt rumlobbyiert, dass die Versandapotheken ja sonst einen Vorteil hätten, wenn sie den Rabatte auch auf verschreibungspflichtiges Blubber, ne? Also ja, da haben die Apotheken rumlobbyiert, dass sie doch keinen Vorteil mehr haben, wenn es nicht überall eine Preisbindung gibt. Was ist eigentlich aus Angebot und Nachfrage und dem berühmten Markt geworden, der ansonsten ja alles regeln sollte und schon ansonsten aber gar nicht alles geregelt hat? Na, also der Markt ist uns immer nur dann wichtig, wenn wir da Bürger mit ausbeuten können. So, wenn dann hier irgendwelche Lobbyisten rumnöle, dann gibt es da ganz fix ein Gesetz. Dann gibt es da eine Buchpreisbindung, dann gibt es da eine Apothekenpreisbindung. Und wir haben aber eine Marktwirtschaft, ja? Wir haben nicht irgendwie eine Planwirtschaft, wo irgendwie die Regierung vorschreibt, welche Preise erhoben zu werden haben. Also, das gucke ich mir an und fühle mich schon wieder leicht verarscht. Ich weiß auch nicht, warum. So, dann Rüsttürk. Dienstag, Wirtschaftsministerium Türkei weiter. Größter Abnehmer deutscher Rüstungsexporter. Sie meinen diejenige Türkei, bei der es begründete Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit geben könnte? Bei der wir, solange wie ein Herr Yücel in einem türkischen Knast rumsaß, regelmäßig rumgenölt haben, wie wenig rechtsstaatlich wir das Land finden? Richtig, es gibt nur das eine. Die Türkei war also im ersten Jahresquartal erneut der größte Abnehmer deutscher Rüstungsexporte. Sie bezog in den 4 Monaten Rüstungsgüter im Wert von mehr als 180 Millionen Euro aus Deutschland, geht aus einer Lüge des Bums-Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Bei den Waffen handelt es sich demnach ausschließlich um solche für den maritimen Bereich. Nach Agenturangaben wurden vor allem Teile für 6 U-Boote geliefert, die die Türkei derzeit zusammen mit dem ThyssenKrupp-Konzern baut. Die Bums-Regierung hatte die Lieferungen vor 10 Jahren genehmigt und den Schlecksport mit einer Bürgschaft abgesichert. Solche Ermi-Bürgschaften werden seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei nicht mehr erteilt. Schon genehmigte Rüstungsexporte an den NATO-Partner werden aber weiterhin durchgeführt. Was auf der einen Seite für die Wirtschaft ganz nett ist, auf der anderen Seite, wenn wir die doch nicht rechtsstaatlich finden und wir das doch aber ganz ernst meinen würden, dann liefern wir ihnen aber auch keine Waffen mehr. Schon irgendwie logisch. Ich weiß auch nicht. Finde ich jetzt irgendwie konsequent. Aber hey, von der Regierung Konsequenz erwarten? Nee. Kommt als nächstes. So. Migretto. Wo will ich denn dahin? Die Netto-Migration. Deutschland wuchs 2018 um 400.000 Menschen, weil 1,58 Millionen Zuzüge aus dem Ausland, 1,18 Millionen Abzüge ins Ausland gegenüberstanden, wie das statische Bumsamt berichtet. So, von den 1,58 Millionen Zuzügen, da nölen die Nazis die ganze Zeit rum. Ja, und hier Goldenauer 6, 38, 37. Von den 1,18 Millionen Menschen, die ins Ausland abgezogen sind, da liest man irgendwie medial auch nie was von. So, haben wir irgendwie eine Auswandererwelle? Weil, also ich meine, wenn 1,18 Millionen Menschen im ganzen Jahr 2018 das Land verlassen haben, gegebenenfalls, um auch nicht wiederzukommen, das ist ja schon eine nicht ganz geringe Anzahl. Na, ich meine, hier haben sich schließlich Politiker in ihre Windeln genässt, als es den berühmten Flüchtlingstsunami-Erdbeben gab, bei dem insgesamt 1 Million hätte gekommen sein sollen, wo sich hinterher herausstellte, nein, es ist 1 Million. Und nein, ganz viele Leute wollten eigentlich auch nur hier durch. So, na, und jetzt haben wir hier 1 Million Leute im vergangenen Jahr, die gegangen ist, während ein bisschen mehr gekommen sind. So, dass es netto dann doch gerade noch so ein Plus ist. Ja, und irgendwann kommt dann, dass Leute das Land verlassen durch Lebensbeendigung, weil sie schlicht und ergreifend ein Alter haben, wo Lebensprozesse dann nicht mehr weiter stattfinden. Und dann, ja, dann haben wir ein Problem. Beziehungsweise das Problem, dass in ganz vielen Ecken einfach nur Arbeitskräfte fehlen, das haben wir jetzt ja schon. Da tun wir aber nichts, weil wenn wir da was tun wollten, dann müssten wir was tun. Und das geht ja nicht, da könnte jeder kommen. No? Also das gucke ich mal an und sage, also da sind schon wieder Ecken, die da zu wenig berichtet wurden. So, dann Dienstag 14 Uhr, Eu-Kommission Selmayr tritt ab. Der Selmayr, das ist ja so ein Idiotenpolitiker aus, vom Namen her würde ich mal tippen, Bavarien, der mal eben in ein EU-Chefposten geputscht wurde, wo auch ganz viele Leute, die sich das angeguckt haben, das irgendwie nicht so richtig geil fanden. Und der hat dann nun also am Dienstag seine Kopfbedeckung genommen, wenige Stunden vor der Abstimmung über die CDU-Politikerin Censursula von den Laien. Mutmaßlich hat das auch einen kausalen Zusammenhang mit Censursula von den Laien, weil ich rate mal, da haben dann Leute darauf hingewiesen, ja, also solange sie die Hackfresse da sitzen haben, könnte es Schwierigkeiten geben, den EU-Parlamentariern zu verkaufen, dass doch nur eine einzelne deutsche Person hier sämtliche Fäden in der Hand hält. Na, also der Selmayr, der war ja Lust in EU, Mutmaßung, so frei nach dem Motto, ja, ist eh egal, wer EU-Kommissionspräsident unter ihm ist, weil er führt ja sowieso da hinter den Kulissen die ganzen Geschäfte. So, kann ich jetzt weder für noch gegen argumentieren. Ich sehe das einfach nur und sage, okay, und der hat jetzt also seine Kopfbedeckung genommen. Na, immerhin. Ein bisschen spät für meinen Geschmack, aber immerhin ist der dann weg. So, und dann großes Buhai. Da war wirklich Dienstagabend Horse Race, Meldungen aus allen Ecken. Oh mein Gott, ja, wir haben jetzt nochmal ganz viele Abgeordnete einzeln befragt, wie sie denn stimmen würden und haben uns dann hingesetzt und und wird es oder wird es nicht? Ergebnis, sie wurde es. Ursula wurde, und zwar mit 383 Stimmen, das waren 9 Stimmen mehr als die absolute Mehrheit, die mindestens notwendig war oder anders ausgedrückt. Es sieht verdächtig danach aus, dass Censursula nur mit den Stimmen der EU-Feinde aus der PiS-Partei und von der Lega und aus Ungarn überhaupt Ursula wurde. So, aber jetzt nehmen Sie bitte nicht zur Kenntnis, dass sie denen dann irgendwie sich verpflichtet fühlen könnte. Wie kommen Sie denn auf diese abwegige Idee? Na, also der... So, und das gucke ich mir halt alles an und sage, okay. So, und wo war jetzt der Vorteil? An zum Beispiel wurde ja der bei der SPD ist relativ kurz vor der Abstimmung noch der was ist er noch gleich da? Irgendein hohes Tier umgekippt. So, ja, nee, liebe SPD-Abgeordnete, die 16 Pfeifen im EU-Parlament, stimmt gefälligst für die Dumpfkuh, weil wenn ihr das nicht tut, dann, ja, keine Ahnung, was dann. No? So, ich mach mal Pause. Na, also Ursula wurde mit den Schnuller-Nazis und den Leuten, mit denen man sich nicht umgeben will, gewählt. Während die SPD natürlich das getan hat, was sie am besten kann, nämlich umfallen. Und nochmal darauf hinweisen, das, was sie als große Konzepte hinter ihrer Politik verkauft haben, das war halt auch nur Verarsche. So, dann war ja noch die Frage offen, so ja, wer wird denn Kriegsminister anstelle des Kriegsministers, wenn Ursula doch jetzt EU-Kommissionschefin ist? Oh, da schwurbelte es dann am Dienstag schon relativ schnell, ja, man werde sich da recht schnell zu einem Ergebnis finden. Und der erste Name, der da halt rumkursierte, inkompetente Person, die keine Ahnung von gar nichts hat, Mensch, da haben wir doch noch den Spahn. Ja, allerdings Dienstag, so bummelig 22 Uhr, hieß es dann ganz plötzlich, nee, der Spahn wird's nicht, sondern Anne Krampf-Gret-Krampfenpampf, AKK 47, die AK-Kriegsministerin, um den Titel mal zu erklären. Weil sie sagt, eine inkompetente Person, die keine Ahnung von gar nichts hat. Ja, ne, also diverse Unionspfeifen, holt mein Bier. Also der... Ja, ich meine, ob nur der Spahn oder die Anne Krampf-Gret-Krampfenpampf, also hätten sie den Spahn da eingesetzt, hätten sie halt eine neue inkompetente Hackfresse fürs Krankheitsministerium gebraucht. So brauchten sie jetzt nicht irgendwo noch eine Hackfresse, die noch kein Amt hatte, sondern haben Frau Krampfenpampf, die ja verkündet hat, sie wolle keine Regierungsbeteiligung für sich, weil sie sich ja erst mal um die Partei kümmern müsste. Die Aussage ist noch nicht sonderlich alt und hat sich nicht besonders lange gehalten. Aber ja. So, dann, ja, mit den Mautverträgen. Können wir jetzt argumentieren, ja, also der Bescheuerte kann die ja gar nicht veröffentlichen, weil da sind ja Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Firmen drin, mit denen die Verträge geschlossen wurden. Stellt sich raus, die haben Mittwochmittag der Kinderfressagentur, also vor allen Dingen ein Lautsprecher der Unternehmenskommunikation CTS Eventim, sagte der Kinderfressagentur, in den vergangenen Tagen sei das öffentliche Interesse an den Vertragsinhalten deutlich gestiegen. CTS Eventim und das Telekommunikationsunternehmen Kapsch befürworteten daher eine vollständige und ungeschwärzte Veröffentlichung. Dies habe man dem Ministerium bereits mitgeteilt. So, Anzahl Begründungen, warum die Verträge nicht öffentlich sind, bitte hier beginnen. Die Unternehmen, mit denen die Verträge geschlossen wurden, sagen, sie haben da überhaupt nichts gegen, wenn die Verträge veröffentlicht werden. So, übrigens, hier ist von der ganzen Einkaufszeile immer noch gar keine Spur von Baustelle zu erkennen. Es ist überhaupt noch nichts passiert im letzten Dreivierteljahr. Also, wenn wir davon absehen, dass hier keine Läden mehr sind. Na, also so an den Firmen liegt es nicht. So, ja, wer könnte denn dann Interesse an der Verheimlichung haben? Wäre es vielleicht ein Mautministerium? Herr Bescheuer, wer wäre noch gleich für ein Mautministerium Ansprechpartner? Na, also das gucke ich mir halt alles an und sage so, ja, also die Firmen, die sind es nicht. So, dann Kliminet. Flugpreise, Schnulze für höhere Abgaben. In Berlin sollte am Donnerstag, also gestern, das sogenannte Gruselklimakabinett der Bumsregierung zusammenkommen. Und Umweltministerin Schnulze forderte eine Erhöhung der Luftverkehrsabgabe. Ja, ich meine, man könnte auch einfach mal das sich als Vorbild nehmen, was Frankreich jetzt schon gezeigt hat. Man kann auch als Staat alleine eine Steuer auf Flugreisen erheben. So, dann wird Flugreisen halt teurer. Leute, die nicht flugreisen, weil sie es sich nicht leisten können oder nicht wollen oder was weiß ich, die zahlen diese Steuer dann nicht. Na, aber, ja, also das gucke ich mir an und sage so, ja, das könnte man machen, aber doch nicht die Regierung. Das muss doch alles erst noch ausdebattiert werden. Kommen Sie mal in 30 Jahren wieder. Na, ich meine, jetzt die Debatte noch wieder ganz von vorne anfangen kannst, da machen es halt scheiße. Next. Schulbuße. Genau. Am Donnerstag hieß es, dass eine deutsche Behörde ein Bußgeld von klimastreikenden Schülern verlangen würde. Das Ordnungsamt der Stadt Mannheim fordere jeweils 88,50 Euro von 6 Teilnehmern für 2 versäumte Schulstunden nach einer Demonstration im Mai, teilte Fridays for Future mit. So, spannende Frage, die das aufbringt. Wenn sie für nicht teilgenommenen Unterricht eine Buße verlangen, können dann die zu Beschulenden auch von, sagen wir mal, der Schulbehörde für nicht geleisteten Unterricht entsprechende Bußen verlangen? Oder gilt das dann wieder nicht, weil wo kämen wir denn hin? No? Allerdings hieß es dann ein bisschen später so, ja, nie. Also der Bußgeldbescheid, 4 Bußgeldbescheide gegen Familien von jeweils knapp 90 Euro seien aufgehoben worden, deren Kinder während der Schulzeit zu Klimaprotesten gegangen seien. In einer Mitteilung hieß es, eine Prüfung habe ergeben, dass das Gymnasium zunächst andere erzieherische Maßnahmen hätte ergreifen können. So, jetzt habe ich das Problem, dass oben was von 6 und unten was von 4 steht. Sind dann noch 2 Bumsgelder da? Oder wurden die alle aufgehoben? Also frei nach dem Motto, ist ja schön, dass sie den nächstgrößeren Hammer gefunden haben, aber sie hätten auch einfach mal einen kleineren Hammer greifen können. Na, aber hey. So, kommen wir bei der Wirtschaft an. Da hätten wir als erstes mal das Glyphobot. Mediengerücht, deutsche Kommunen verbieten zunehmend den Einsatz von Glyphosat. Wisst ihr schon, Glyphosat, was eigentlich die Bundesregierung nicht befürworten hätte wollen, wo im Dunstkreis der vergangenen Wahl ein CSU-Politiker alleine dafür hat stimmen lassen, weil wo kämen wir denn auch hin, wenn wir uns an einen Kotzereivertrag gebunden fühlten? Und jetzt kommen also diverse Kommunen und sagen, ja, dann verbieten wir die Scheiße halt einzeln. Geht auch. Stream off. Die Telebum hat sich dann nochmal wieder ein Gerichtsurteil, und zwar vom Oberverwaltungsgericht für Nordrhein-Westfalen in Münster, eingefangen. Die Argumentation da ist dieselbe wie beim letzten Mal, nämlich wegen, weil Roaming. Wenn du beim Roaming Stream Lag at Home ja doch, Streamlake at Home haben kannst, dann hat dann gefälligst auch Striam Un zu gelten. Ansonsten ist Romlake at Home eben nicht Romlake at Home. Ja, brr. Und einen gibt's noch, nämlich die Unnötilaubnis. Kabelnietze, Wüder, Fühne, darf Unity Media übernehmen. Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme des deutschen Kabelnetzanbieters Unity Media durch den Konzern Vodafone unter Auflagen genehmigt. Zu den Auflagen gehört auch, dass Telefonica-Zugang zum Kabelnetz zu gewähren sei. So, Konsequenzen daraus. Ist Vodafone aka früher mal Kabel Deutschland, wird ein noch größerer Kabelkoloss. Ja gut, ich meine, andere Netzzugangstechniken haben sie halt keine, die irgendwie was Großes werden könnten. Und also zumindest das, was ich so lese, ist Kabelnetz tatsächlich eine Möglichkeit, wie du ohne sämtliche Häuser neu zu verkabeln, sondern irgendwo draußen, wo auch immer draußen ist bei den Kabelkomponenten, da entsprechende aktive Technik an Glasfaser randengeln, wäre tatsächlich irgendwie eine Möglichkeit, relativ schnelles Internet, relativ schmerzarm in die Bevölkerung zu bringen. Aber ja. So, wo sind wir denn zeitlich? 28. Ich hätte doch gar nicht Hitze brauchen. Ja, also hier bei Fridays for Future und den Strafen. Also entweder sind da zwei Familien mit zwei Personen oder eine Familie mit drei Personen, aber auf jeden Fall bei vieren wurde es aufgehoben, aber gegen sechs wurde es verhängt. Wie? Da liegt ein Katz. Hallo Katz. Kamera. Na, also, keine Ahnung, was das werden soll. So, und, Ursula ist dann tatsächlich zur EU-Kommissionschefin. Hallo, Katz. So, also, was auch immer das Katz will. Ursula ist also jetzt tatsächlich zur EU-Kommissionschefin geworden. Da droht uns dann also auch von der EU noch weiter inkompetente Scheiße. Also ja, sie ist weg als Kriegsministerin. Das macht dafür dann Anne Krampf an Pampf, die ja nicht vorher schon bewiesen hat, dass sie völlig inkompetent ist, egal was sie anfasst. Von daher, ja. Also ich finde die Woche insgesamt jetzt nicht so richtig geil. So, was das Ergebnis angeht. Ich weiß auch nicht. Na, aber hey. So. Ach komm. Reicht auch wieder. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke hätten wir bei PS 22 von 2017 den David Bowie Tribut. Der ist 2:11 lang, den es noch auf und in die Ohren gibt. Gefolgt ist das Ganze dann vom schönen Morgen vom 8. Juli, wo sich der Küppersbusch zur CO2-Steuer in 4:12 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass ihr euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das zu tun, indem ihr zum Beispiel einen Tweet at Kompott, eine Mail an kompiblog@gmail.com oder einen Kommentar im kompiblog.de unter dem Eintrag zu Kompott 714 Teil 2 einstelltet. Und dann sage ich, wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Yeah. Radio 1.
Um die Klimaschutzziele bis 2030 noch zu erreichen, hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern im ZDF einen Pakt von Regierung und Opposition gefordert. Die FDP sei bereit, an einem nationalen Klimakonsens mitzuarbeiten, hat Parteichef Christian Lindner dann schnell erklärt. Es scheint, als würde die deutsche Politik beim Klimaschutz allmählich konkret. Am Freitag hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD 3 Gutachten zur höheren Besteuerung von Kraftstoffen, Heizöl und Erdgas vorgelegt. Viele in der Union sind strikt gegen eine solche CO2-Steuer. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will erst das Gutachten der Wirtschaftsweisen zur CO2-Bepreisung abwarten. Auf keinen Fall dürften Arbeitsplätze verloren gehen.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ist die CO2-Steuer der richtige Weg, um das Klima zu retten?
Weiß kein Schwein, nicht mal Svenja Schulze, die hatte ja letzte Woche die Gutachten von 3 Instituten vorlegen lassen und darauf reagierte jetzt am Wochenende der Koalitionspartner Union. Wirtschaftsminister Altmaier sagt also, dieser Vorschlag belastet viele, ohne irgendwie den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren. Und da sind wir schon in einer sehr luftigen Debatte, weil Svenja Schulze gesagt hat, ja, ist doch gar nicht mein Vorschlag, haben doch die 3 Institute gerechnet. Man ist noch in der Findung, man hat sich in den Koalitionsvertrag geschrieben, ein Klimaschutzgesetz hinzubekommen und man will das spätestens bis zum Dezember gebacken bekommen haben, denn da ist ja diese kleine Revisionsklappe im GroKo-Vertrag. Da will die SPD gucken, haben wir genug erreicht, läuft es hier gut oder schmeißen wir hin und sammelt seither Punkte, sagt also ohne die Respektrente steigen wir aus. Jetzt diese Frechheit, die von der Leyen zur EU-Kommissarin zu machen, ohne uns zu fragen, da steigen wir aus. Und dann gibt's auch noch 3 Wahlen im Osten, die sie krachen verlieren kann, wo sie sagen kann, wir sind so im Eimer, wir steigen aus. Also es hat 2 Ebenen. Einerseits findet sich eine Lösung für das Klima, für die Klimaaufgabe und andererseits findet die SPD einen Anlass, aus der Koalition auszusteigen.
Und schon haben wir wieder viel über die SPD geredet. Mich hat ja eher irritiert, dass die CDU-Chefin sagt, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden und kaum kommt ein Vorschlag wie die CO2-Steuer, sagt ein anderer CDU-Politiker, nämlich der nicht ganz unwichtige Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Nee, die Lösung, die wollen wir aber jetzt nicht gemeinsam machen.
Genau, Kramp-Karrenbauer spielt da schon mal ein bisschen Jamaika und sagt, wir können doch mit den Grünen und mit der FDP irgendeine Lösung finden. Also das ist schon auch eine halbe Antwort auf dieses Koalitionsgeraune, was ich eben geschildert habe. In der Sache ist es so, wenn der Sprit, wenn das Heizöl, wenn auch das Flugticket höher besteuert wird, darauf zielten die Gutachten, die Frau Schulze vorgelegt hat, dann werden die Verbraucher sagen, boah, Sauerei, blöde Regierung, hat schon wieder alles teurer gemacht und vielleicht nicht merken, dass sie auf der anderen Hand in der Steuererklärung aufkommensneutral eine Klimaprämie bekommen. Und das ist das Ziel von Schulze, wenn sie dieses Modell macht, dass die Leute im Grunde zu null aus der Nummer rauskommen. Die werden sich an der Tanke aufregen und den Hunderter, den sie zurückkriegen, vielleicht nicht so bemerken. Die Kritik an Altmaier lautet, der lehnt es nur wieder ab, ohne ansatzweise etwas selbst zu liefern, sagt zum Beispiel der stellvertretende Fraktionschef Miersch von der SPD. Und das ist genau der Punkt. Man kann Steuern machen, das ist dann verbrauchsabhängig. Wer mehr fährt mit dem Auto, wer mehr heizt, der bezahlt mehr. Blöd für Leute im ländlichen Raum, die ohne Auto nicht zum Arbeitsplatz kommen. Man kann eine Abgabe machen, Beispiel Soli, alle zahlen, alle ärgern sich. Oder den Handel mit Emissionszertifikaten. Das ist in der Wirtschaft ja schon gebräuchlich. Und seit die Wirtschaft mit Emissionszertifikaten handelt, haben wir nie wieder etwas von einem Klimaproblem gehört. Man muss jetzt tatsächlich abwarten. Auch Altmaier hat ein Gutachten bei den Wirtschaftsweisen in Auftrag gegeben. Das kommt diese Woche. Und dann wollen die beides zusammenrühren im Klimakabinett Ende des Monats und dann eine Entscheidung treffen. Immerhin ist der Druck, den die SPD da aufbaut, dass sie das zu einem ihrer möglichen Ausstiegspunkte macht, ja im Sinne von Greta Thunberg und allen, die auf der Straße sind für das Klimathema. Irgendwas muss passieren.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gerne.
Eins ist klar. Der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.